Warp 6, Mr. LaForge. Herzlich willkommen. Ich war, glaube ich, es war Warp 6, was heute in der Folge vorkam. Ich habe mit einer Warp-Zahl gemerkt. Herzlich willkommen in Data seinem Hals. Heute geht's um Star Trek The Next Generation und dazu habe ich zwei liebe Gäste im Podcast. Da ist einmal die liebe Sabine. Hallo.
Hallo.
Hallo. Und der Kai ist auch dabei. Hallo, Kai.
Hallo, ihr beiden.
Hallo. Ja, wir haben uns, wir hatten eigentlich was ganz anderes vor, aber haben uns kurzfristig zu einer Wohlfühlfolge, weil wir uns einfach wohlfühlen wollen. Es ist manchmal einfach total wichtig und deswegen haben wir uns dazu entschieden, wohlfühlmäßig den Randomisierer, den Random Episodes Generator anzuschmeißen. Und es kam eine TNG-Folge heraus, auf die ich auch sofort Lust hatte. Und das war... Ach nee, das mit der komischen Inhaltsangabe hatten wir was
anderes. Das war was anderes. Ich kann die aber auch gerne erwähnen, wenn du möchtest.
Bring mal die Inhaltsangabe von dem falschen Film. Dem.
Auch wenn der Gag natürlich jetzt hinten und vorne nicht funktionieren
komplett
wird.
Im Arsch. Aber
genau. Ja. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das auch zusammenbekomme, so aus dem Kopf, weil das steht natürlich nicht in meinen Notizen, aber
Notizen?
Grob heißt es einfach. Genau, die Inhaltsangabe. Mann ohne Nase ist besessen von vernarbtem Jungen. Und darüber sprechen wir heute nicht.
Und ihr dürft nicht raten, was das sein könnte. Schreibt es in die Kommentare. Was es sein könnte, worüber wir heute nicht reden. Nein, worüber wir heute tatsächlich reden, das ist die TNG-Folge Der Sammler The Most Toys aus der dritten Staffel. Ich glaube, Folge 22. Wenn man richtig zählt. Je nach Zählweise. Irgendwann bringe ich einen Podcast raus, der je nach Zählweise heißt. Und wenn nicht, dann werde ich es in jeder Folge einfach diese Formulierung benutzen.
Ich war schon sehr beeindruckt, dass du eben dir die Warp-Zahl gemerkt hast. Denn wenn ich mich jetzt so zurückerinnere und ich bin das so mal im Kopf durchgegangen, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu haben, ist sehr groß, weil mehrere Warp-Zahlen auch in der Folge genannt wurden.
Normalerweise schon, ja. Ja, aber ich glaube, es gibt also eine Stelle, da wird berechnet, wie lange brauchen wir bei Warp 6, um mit dem Dingsbumszeug zu dem Planeten zu kommen, wo wir das einsetzen müssen. Und dann war es Warp 6 und ich wundere mich bei Warp 6 immer, so dringend kann es dann doch eigentlich nicht sein. Da geht doch noch mehr. Da kann man
ja,
doch eigentlich
auch später,
schneller
als man
fliegen.
Zurückfliegt, fliegt man nur mit Warp 8.
Ja, es ist irgendwie, gib mal Vollgas. Ihr habt doch scheinbar irgendwie unendliche Ressourcen da im 24. Jahrhundert. Das wundert mich immer. Zumindest kam mir das
bei. Der Warp-Kern glüht.
Zumindest kam mir das früher bei Next Generation irgendwie immer so vor. Energieprobleme gibt es da nicht. Wenn da mal irgendwie Dilithium gefehlt hat, das hat mich immer eher irritiert, dass man sowas wie in Enterprise, wo sie sich sowas wirklich beschaffen müssen, zum Teil auf kriminelle Art und Weise, da war ich dann schon älter und da konnte ich das verstehen, aber als spätes Kind in den späten 80ern und Anfang der 90er wollte ich eine schöne, heile Welt sehen, wo man einfach nur unendliche Energieressourcen hat und einfach mal auf die Warp-Tube drücken konnte.
Und deswegen der Chefingenieur war ja in Trauer, war ja abgelenkt. Der kann den Warp-Kern nicht so gut pflegen. Und der zweite zukünftige Chefingenieur, der steht ja noch im Transporterraum. Also.
Das stimmt, ja. Der stand tatsächlich am Schluss noch im Transporterraum. Chief O'Brien, habe ich mich sehr gefreut, als der vorkam. Meine Güte, schon wieder ganz vergessen, dass der zu der Zeit ja noch auf der Enterprise war. Sabine, du hast so ein bisschen die Eckdaten für die Folge rausgesucht. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
Also die Folge heißt ja The Most Toys und der Titel geht zurück auf einen Spruch in den 80er Jahren in Amerika, der hieß Whoever dies with the most toys wins. Also wer das meiste Spielzeug besitzt, wenn er stirbt, gewinnt. Und das ist ja auch schon ein bisschen so eine Vorschau auf die Folge. Wie gesagt, wir sind jetzt in Staffel 3, Folge 22. Deutsche TV-Premiere war am 4. August 1993 auf ZDF. Und da habe ich das, glaube ich, dann auch gesehen, weil ich konnte mich jetzt dran erinnern, gerade zu Beginn der Folge, was passiert ist, so ein bisschen. Und sie lief aber schon 1990 in Amerika, also 3 Jahre vorher.
Ja, da war Regie. Ja immer eine große Pause dazwischen damals noch.
Also nicht wie jetzt, gleich am gleichen Tag oder am nächsten Tag, sondern da oder musste man sich noch gedulden. Ja, oder ein halbes Jahr vorher, wie jetzt bei Prodigy in Frankreich.
Ja, stimmt. Oh Gott.
Ja, und Regie führte Timothy Bond und er ist so ein Fernsehregisseur für alle möglichen 80er, 90er Jahreserien und es geht auch querbeet bei ihm. Er hat Familienserien gemacht wie Die Campbells und dann so Detektivserien wie Tropical Heat oder Top Cops. Neben TNG war er auch noch bei Sliders und Hercules und ein Mounty in Chicago dabei. Also wirklich alles, was hoch und runter lief, war er einmal dabei. Jetzt
kommen wir in Bereiche, wo es mir auch was sagt, weil ich dachte, bei den ersten kenne ich überhaupt nicht.
Ja.
Aber ab Sliders kannte ich es dann wieder.
Und dann hat er noch einen Film gemacht, der sagt mir jetzt nichts, aber vielleicht Kai. Der hieß Tekwar, Excalibur, das Schwert der Macht. Das ist so ein B-Movie.
Natürlich kenne ich den. Und ich glaube, der war gar nicht so schlecht. Also ja, ist ein typischer B-Movie, aber es ist schon einige Zeit her, seitdem ich den zum letzten Mal gesehen habe. Also weiß nicht, 10, 15 Jahre. Aber irgendwie habe ich den ganz positiv abgespeichert.
Ja, und das Drehbuch hat eine Frau geschrieben diesmal, Shari Goodhartz. Und sie hat 3 Folgen TNG geschrieben und dann aber sehr viele Drehbücher für Trickfilmserien, die in den 90ern liefen, wie Gargoyles oder auch hier Phantom 2040 mit diesem Superhelden, der die Tierkräfte aus Afrika hatte.
Ach ja, dieser komische Superheld in dieser lila, in diesem lila Bodyanzug, dieser Strumpfhosen. Der mit Tierkräften, das hat so unglaublich überhaupt nicht funktioniert, dieser Film, für mich zumindest damals. Ich erinnere
mich. Der sagt mir wiederum nichts.
Der hatte auch noch so eine schwarze Domino-Maske auf, also so eine Bankräubermaske, aber wirklich in so einem glänzenden schwarzen Spandex-Body-Anzug. Wenn der schon Tierkräfte hat und aus dem Dschungel kommt, dann läuft man doch nicht so rum. Aber es war halt eine alte Comicfigur, die da adaptiert wurde. Ein alter Comic, daran erinnere ich mich noch. Und da sah das einfach so aus. Also ich glaube, der Film, wenn ich mich richtig erinnere, war auch nicht erfolgreich.
Nein.
Aber es ist eine sehr, sehr, sehr vage Erinnerung, die da bei mir hochkommt.
Ja, aber dafür haben wir einen bekannten Gast da dabei. Saul Rubinek, er spielt Kibas Farsho, den Gegenspieler in dieser Folge. Und er wurde sogar 1948 in Deutschland geboren und ist Schauspieler und Regisseur und hat in Filmen mitgespielt wie Erbarmungslos oder True Romance, die mir jetzt noch nichts sagten. Und dann in Warehouse 13 war er einer der Hauptdarsteller, spielte da Artie Nielsen. Das ist, glaube ich, eine britische Science-Fiction-Fantasy-Serie. Und da war auch einmal Prince Spiner zu Gast und hat dann auch den Gegenpart gespielt. Also die haben sich dann besucht.
Sehr geil.
Ja, kleine Korrektur. Warehouse 13 ist eine US-Serie. Und was ich viel lieber mochte, ist die Ablegerserie davon, Eureka, die geheime Stadt. Die fand ich nämlich super großartig. Und genau, nur um das Ganze nochmal zu ergänzen. Aber der gute Saul Rubinek ist irgendwie auch so ein Gesicht. Also wenn man den immer mal sieht oder so, der fällt auf. Auch wenn ich jetzt so sein Wikipedia-Bild sehe, er hat immer noch genau so dieselbe verschlagene Gesicht so ein bisschen. Ich glaube, der könnte die Rolle heute auch problemlos nochmal in der Fortsetzung spielen. Und irgendwie mag ich aber auch.
Ah, warum haben die den nicht irgendwie im Picard nochmal rausgekramt? Der wäre toll in der Fortsetzung. Vielleicht kommt der ja noch. Der wäre super.
Ja, der wäre echt super. Der ist auch immer noch gut im Geschäft. Also der hat jetzt auch in dem letzten Blackberry-Film mitgespielt und ist auch ansonsten in vielen Serien immer mal aufgetaucht, aber auch durchaus in namhaften Hollywood-Produktionen.
Es ist auf jeden Fall ein Gesicht, das ich immer wieder sehe. Ich liebe alles an dem, seine Mimik, seine Gestik, die Hände, wenn er mit den Händen artikuliert. Er hat so herrlich so ein bisschen plumpe Hände mit kurzen, dicken Fingern, aber unglaublich ausdrucksstark, was der mit seinen Händen macht. Die haben mich total gefesselt. Der hat sehr, sehr tolle Hände und das, auch die Körpersprache und alles. Allein dieses Gesicht, dieses ständig verschlagene, das kann man gar nicht beschreiben, die Mimik von dem. Das ist so eine Mischung aus wehleidig, verschmitzt, verschlagen, bauernschlau und dümmlich und raffiniert und boshaft. Großartig. Ja,
so ein bisschen Harry Mudd-Charakter.
Ja, ja, das ist so ein Harry Mudd-Typ. Genau ja. So. Ja.
Ja. Ich gebe euch mal kurz beide die Frage mit auf den Weg, die wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt noch mal klären können. Gehört er zu einer der besseren Antagonisten in TNG? Fragezeichen.
Werde ich mal drüber nachdenken.
Ja.
So aus dem Spontan hätte ich jetzt einfach vom Spaßfaktor ja gesagt, aber ich glaube, da muss man gründlicher drüber nachdenken.
Müssen wir definitiv, ja. Aber das können wir ja gleich noch tun.
Ja.
Ja, und ursprünglich hätten wir ihn gar nicht gehabt, weil da war der Schauspieler David Rappaport für den Kivas Fascho vorgesehen. Aber er hatte schwere Depressionen und hat während der Dreharbeiten einen Selbstmordversuch gehabt, der ihm nicht gelungen ist. Aber zwei Jahre später hat er sich dann doch zwei Monate später das Leben genommen, sodass dann die Produktion dann, das war irgendwie an Tag zwei, schnell umbesetzen musste. Und da war wieder Kommissar Zufall zu Gast, weil Saul Rubinek und der Timothy Bond, die kannten sich aus Schulzeiten und Saul Rubinek hat gerade in L.A. Fegefeuer der Eitelkeiten gedreht und war ein riesen Star Trek-Fan und hat natürlich seinen alten Schulkumpel dann am Set besucht, weil er das natürlich sehen wollte, wie so Star Trek gemacht wurde. Und er hat ihn dann dazu überredet, auch dann jetzt, er hat vorher noch nicht so als Seriendarsteller groß gearbeitet, doch hier jetzt mitzumachen da als Darsteller. Und deshalb ist auch das Make-up von ihm nicht zu alienhaftig. Also ursprünglich waren noch prosthetische Ohren vorgesehen und noch mehr Make-up. Und er hat ja mehr so diese Zeichnung da an der Seite am Gesicht.
Das Verrückte ich habe das auch gelesen und dachte mir auch, dass ich es heute angeschaut habe. Aus meiner Erinnerung hatte der ein viel stärkeres alienhaftes Make-up, einfach weil diese Prosthetics an so Stellen saßen, so unter der Nase, wo die so stark dieses Gesicht verändert haben, aber trotzdem sein Gesicht noch da gelassen haben. Und nur diese Zeichnung auf der Schläfe hat schon für mich total ausgereicht. Hätte man dem jetzt noch mehr Make-up gegeben, wie so zum Beispiel seinem Sammlerkollegen, der da zu Besuch kommt mit den 9 Nasenlöchern, die der da immer das in seinem Gesicht hat.
Mit dem Lametta in der Nase,
ja. Das ist furchtbar. Also eine tolle, tolle Maske, aber ich glaube, da hätte der eher verloren. Also das war eigentlich ganz gut, dass sie den relativ menschenähnlich lassen mussten. Für mich hat es genau die richtige Mischung. Lieber ein bisschen mehr mit den Haaren und mal was aufgemalt und eine kleine Prosthetik so an einer markanten Stelle. Da ist von seinem eigenen Gesicht einfach noch so viel rübergekommen, was der Figur meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr genützt hat, sehr gut getan hat.
Also wir haben im Prinzip auf jeden Fall so in Bezug auf die Mimik auf jeden Fall.
Wir haben einen doppelten Gewinn dadurch, durch diesen traurigen Umstand.
Ja, ja.
Ja, und dann haben wir noch eine weibliche Hauptnebendarstellerin, das ist Jane Daly. Sie spielt die Varia. Und sie ist immer noch aktive Serienschauspielerin, weil sie war zuletzt in The Rookie, der Polizeiserie von Nathan Fillion, zu Gast und ist in den 90er Jahren auch durch alle Serien durchgegangen, von Akte X über Melrose Place, Beverly Hills, 90210, Matlock, Jack, also wirklich, glaube ich, alles, was lief, war sie überall mal eine Folge zu Gast.
Ich würde sie jetzt nicht erkennen, weil die Maske wirklich ihr Gesicht ziemlich übertüncht hat einfach. Das ist schon auch ihr Make-up ist ein sehr eigenartiges. Da können wir später nochmal drüber reden. Das hat mich schon immer etwas verunsichert, dieses Alien-Make-up von ihr. Naja, aber da kommen wir vielleicht nochmal drauf.
Ich fand es auch manchmal gut gemacht und manchmal nicht. Also man hat so unterschiedliche Einstellungen gesehen. Also gerade so diese Kinnpartie hat mich oft so ein bisschen irritiert.
Ja, dann reden wir jetzt gleich mal. Die Kim-Partie, glaube ich, da sollten Narben drin zu erkennen sein, die sie wohl hat, weil Kiefer Svarjo sie verletzt oder gefoltert hat zur Bestrafung. Und das hat mich immer irritiert, weil dieses Make-up, dieses Alien-Make-up, aber auch schon so eine komisch entstellende Maske war, die hätte auch komplett nach einem Unfall eigentlich schon so ausschauen können. Es war ja ganz. Und in der schlechten Auflösung von früher auf dem Fernseher hätte ich zum Beispiel diese Narben, die mir heute viel deutlicher aufgefallen sind, die hätte ich damals gar nicht gesehen. Wie habt ihr das jetzt wahrgenommen?
Also es sah für mich teilweise tatsächlich aus, als hätte man versucht, mit Knetgummi so ein bisschen oder mit so Knetmasse irgendwie Sachen so ein bisschen zu entstellen oder so. Aber es ist auch nicht gut gelungen. Also jetzt, na klar, die HD-Variante und letztendlich fand ich es trotzdem zu künstlich. Und vor allem scheint es auch sich zwischendurch immer mal verändert zu haben. Und das reißt mich dann immer so ein bisschen raus, wenn irgendwie eine Optik da ist, die so ein bisschen auch im Entfernten vielleicht an so die Maske von Odo erinnert hat, in so unter der Nase und so. Mhm. Und wenn die sich dann halt irgendwie so über die Folge hinweg so ein bisschen verändert, das finde ich immer so ein bisschen irrittierend dann.
Das also mich hat das komplett irritiert, gerade wenn so die Großaufnahmen auf ihrem Gesicht waren, weil oben war es doch sehr glatt geschminkt und das sah so smooth aus und gut. Und unten dann die das Kinn, das sah für mich so unfertig aus. Ja. Da dachte ich immer, haben sie es jetzt nicht besser hinbekommen? Haben sie es nicht ordentlich hinbekommen? Und ich bin dann so ein Typ, ich muss dann immer da drauf gucken. Ich kann dann gar nicht mehr bei den Rest gucken, weil das irritiert mich so komplett. Also da wusste ich jetzt nicht, war es jetzt gewollt oder war es einfach in manchen Szenen nicht gut hinbekommen, hat es nicht gut gehalten oder wie auch immer. Also es war schon sehr, sehr seltsam. Ja.
Es wirkte teilweise auch von den Farben so ein bisschen unterschiedlich teilweise.
Ja. Ja. Und dann haben wir ja diesmal eine sehr zentrierte Geschichte, also eine Data-zentrierte Geschichte wieder, weil die Haupthandlung 1 geht ja wirklich um Data, der entführt wird von diesem Kiefer Svarjo, und die Haupthandlung 2 spielt ja wirklich an Bord der Enterprise, wo dann ja unsere Crew dann damit umgehen muss, dass sie in Anführungszeichen Data verloren haben. Und wollen wir eine kurze Zusammenfassung noch machen? Oder
ja, das wäre so ganz gut. Mach das ruhig, ja.
Ja. Also wir haben am Anfang wieder wie üblich unsere Mission, und diesmal müssen sie wieder einen ominösen Stoff besorgen. Diesmal heißt der Hydrizium, also der benötigt wird, um auf einer Kolonie eine Seuche zu verhindern. Also da ist irgendwie das Grundwasser verschmutzt und nur dieser Stoff hilft dann, die Grundwasserqualität wiederherzustellen. Und dieser Stoff ist sehr instabil. Und deshalb wird er auch nur von ganz wenigen Leuten auch vertrieben, wo man ihn kaufen oder bekommen kann, und gibt ihn auch halt nur bei wenigen Leuten und in wenigen Gebieten. Und einer dieser Leute, die ihn verkaufen, ist ein Händler namens Kiefer Svarjo. Und da sehen wir dann auch Data, wie er einen Shuttle hat und da mit diesem Shuttle dann halt diese Substanz da in mehreren Flügen abholt und an Bord der Enterprise bringt. Und da wird uns dann auch erzählt, dass es halt sehr instabil ist und dass man sehr vorsichtig sein muss. Und bei dem letzten Shuttle-Flug sehen wir dann, wie das Shuttle von Data explodiert, und alle denken sozusagen, Data ist gestorben. Das denkt die Crew der Enterprise, aber in Wirklichkeit wurde er halt von diesem Kiefer Svarjo entführt, und der ist, wie der Titel schon sagt, ein Sammler. Er sammelt seltene Dinge, und Data als Androide gehört halt dazu. Also er sammelt irgendwelche Vasen, Kunstgegenstände, da können wir ja dann nochmal wieder drauf eingehen, und sammelt halt auch Data, weil er auch einmalig ist und will ihn dann ausstellen und hält ihn da gefangen. Das ist sozusagen die eine Handlung, wie Data gefangen wird, wie er auch gequält, gefoltert wird von ihm, dass er sozusagen dann das machen soll, was er von ihm möchte. Da waren einige Szenen doch schon echt hart, fand ich auch. Und die B-Handlung ist halt die Crew der Enterprise, die halt jetzt den Planeten da retten möchte mit der Seuche und gleichzeitig aber auch der Crew alles seltsam vorkommt, warum denn gerade der perfekte Data da einen Pilotenfehler gemacht haben soll, dass dann der Shuttle explodiert ist. Und hier vor allem ja sein bester Freund Shorty, das ist ja schon etabliert, er glaubt halt da wirklich nicht dran und forscht halt nach. Und so kommt man dann halt auf einige Unstimmigkeiten, kommt halt auch auf Unstimmigkeiten auf dem Planeten, wo man dann entdeckt, ah, hier hat ja jemand das Grundwasserverschmutzungsproblem verursacht. So dass sie dann den Kivas Fasho zur Rede stellen wollen, aber gleichzeitig gelingt auch Data die Flucht. Und dann am Ende kann er gefangen genommen werden. Also das ist so die grobe Haupthandlung.
Ja. Ziemlich genau zusammengefasst.
Ja. Und dann würde ich gleich am Anfang mal auf das Shuttle gehen, in das Data fliegt, weil habt ihr den Namen gesehen?
Aber selbstverständlich habe ich den Namen. Ja.
Ich habe nicht drauf geachtet. Ich muss es zugeben.
Ja, ist nach Pike benannt.
Ja, nach Captain Pike. Und was mir noch aufgefallen ist, also ich habe mal geguckt, Brent Spiner ist 1,78 groß und als er da so in dieses Shuttle aussteigt und da reingeht, dachte ich, oh, wie klein ist denn der Fahrerstand? Ja, also das wirkt alles sehr eng, wie er da so rein und rauskrabbeln muss. Das ist mir da so zum ersten Mal so richtig aufgefallen.
Captain Pike kriegt halt nur so ein kleines Shuttle. Für den kriegt man kein großes, sondern so ein kleines Notshuttle. So eine Ente unter den Shuttles. Das ist schon, stimmt. Es ist ein bisschen zwergenhaft. Und dann explodiert das ja auch noch. Pikes eigenes Shuttle und dann ist das weg. Das ist traurig.
Und habt ihr gedacht, damals, als ihr das erste Mal gesehen habt, das war's jetzt für Data? Also irgendwie für mich war das klar, nein, also das kann nicht sein, ja. Nee,
natürlich nicht. Dafür hätte man das anders inszenieren müssen, weil man sieht ja kurz vorher schon, dass er irgendwie Elektroschock versetzt bekommt und dann denkt man als Zuschauer direkt, aha, okay, da stimmt ja was nicht. Und dann explodiert der Shuttle. Hätte man die Szene erstmal weggelassen und hätte gesehen, wie der Shuttle rausfliegt zur Enterprise zurück und es explodiert dann, dann wäre das vielleicht sogar spannender gewesen.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich schade, dass wir, gut, man hätte Ende der 90er war man in der Serienlandschaft noch nicht so weit, dass Figuren einfach mal so sterben durften. Sowas wie Tasha Yar war immer noch eine Riesenausnahme, dass die den Serientod gestorben ist und Data einfach mal so in, wahrscheinlich, ich glaube, am Anfang wahrscheinlich noch in der Pre-Title-Sequenz tatsächlich sterben zu lassen, hätte man zu der Zeit einfach nicht gemacht. Da wäre wahrscheinlich schon einfach die Spannung verpufft, das zu machen, weil eh keiner dran geglaubt hätte. Aber es ist trotzdem ein bisschen schade, weil man wirklich, man kann erahnen, er kriegt dieses Pad hingereicht, drückt seinen Daumen, glaube ich, drauf, um da, Fingerabdruckscanner, um da seine Signatur drunter zu setzen, kriegt einen Stromstoß und wird aus dem Shuttle rausgeschafft, ist gelähmt und die Frau so und so wird da, ich habe den Namen nicht gemerkt, das haben wir gerade die ganze Zeit lang über sie geredet.
Varia.
Ja. Scannt den und sagt so, Zusammenstellung aus so und so viel, also die Komponenten von Data, wo du schon meinst, da ist jetzt irgendwas. Die splitten den jetzt gerade nach Gewicht auf und das wird dann da in der Shuttle gepackt. Da merkst du schon richtig, da ist was faul. Nachtigallig hört ihr trapsen. Das ist leider viel zu deutlich. Aber wisst ihr, was ich wirklich schön fand? Der Moment, in dem Data wieder aufwacht, die Hände noch genauso hält mit dem Daumen und dann so den Daumen auf seine Hand drückt und dann irritiert schaut, wo denn das Pad hingekommen ist, das er doch gerade eben noch in der Hand gehalten hat.
Ja, herrlich schön. Brent Spiner spielt das wieder großartig. Ich habe mich allerdings kurz vorher gefragt, hat Data überhaupt Fingerabdrücke? Also es ist nicht einfach so ein Pappfleck dann auf diesem Ding, was das registriert. Aber
interessant.
Ja.
Ich glaube, ja.
Er ist ja ein Androide, warum sollte er Fingerabdrücke haben?
Ja, aber immerhin ist er ja ein Androide, der auch absichtlich einen Körper, einen menschlichen Körper, und den er auch absichtlich etwas, wie wir auch ich weiß nicht, ob wir es noch in TNG oder in den Kinofilmen oder vielleicht auch erst bei Picard erfahren haben, aber irgendwo kann ich mich erinnern, dass er absichtlich nicht ganz vollkommen, nicht ganz perfekt ist, was jetzt eher daran liegt, dass Brent Spiner halt wie alle Menschen ein nicht symmetrisches Gesicht hat. Das ist mir früher immer ganz aufgefallen, dass halt seine Augenbrauen leicht verschoben sind. Und so jemand ist menschlich geformt und menschlich auch in diesen kleinen Unvollkommenheiten. Und warum geht man dann nicht bis ins kleinste Detail und gibt dem auch noch Fingerabdrücke? Also die Rillen in den Fingern. Vor allem, man hat zum Teil ja auch schon mal seine Finger in Naheinstellungen gesehen. Da hat man gesehen, dass die nicht glatt sind, weil man jetzt auch, glaube ich, nicht für nur die Illusion dem Schauspieler die Finger abgeschmirgelt hätte.
Witzige Vorstellung. Mhm. Aber mir ist noch eine andere Sache aufgefallen, nämlich das Raumschiff von Fagio. Das haben wir schon mal gesehen in TNG. Das ist nämlich in der Episode aus derselben Staffel, die Überlebenden auf Rana 4 schon mal aufgekommen. Da war das dieses riesige Husnock-Schiff. Das hat man hier minimalst angepasst. Das ist die Episode, die ich dir auch mal vorgeschlagen habe zum Besprechen. Nämlich, das ist, wo dieser ältere Herr mit seiner Frau alleine auf einem Planeten lebt und alle anderen irgendwie gestorben sind, wurden ausgerottet und so. Und das ist eine sehr spannende Episode. Aber dieses Schiffsmodell, das ist eins zu eins dasselbe.
Naja, die gab es halt im Bausatz wahrscheinlich billiger. Es ist vielleicht umgerüstet worden. Ja, nein, das ist ja häufig so, dass so Schiffsmodelle jetzt, also produktionsmäßig, wiederverwendet wurden. Man trifft diese Schiffsmodelle, die man irgendwo mal erkannt hat, häufig anderswo auch wieder. Mir ist sowas früher nie aufgefallen, einfach weil die Illusion mir schon gereicht hat, ein fremdes Raumschiff zu sehen, das jetzt ein anderes Raumschiff ist. Und dass es da so bestimmte Modelle und Typen gibt, die sich ähneln, hat mir dann schon gereicht, um nicht so genau hinzuschauen, diese Überlegung. Ja.
Ich fand die Reaktion der Crew noch gut, weil wir sehen ja, wie Jordi die ganze Zeit scannt und irgendwas sagt. Und dann explodiert das Shuttle und alle drehen sich um zu Jordi, so nach dem Motto, was hast du jetzt gemacht? Hast du irgendwas nicht, dass das Schiff explodiert? Das war so ein leichter Vorwurf. Und vorne Wesley sitzt ja an der Konsole, der ist so in Schockstarre. Ja. Und dann sprechen sie ja noch per Funk mit dem Händler. Und da ist mir nur aufgefallen, ich habe mir aufgeschrieben, Riker schaut böse. Also Riker schaut die ganze Zeit so.
Der hat so, verknitterten, typischen Riker-Blick. Es ist so ein Riker-Gesicht, das man so oft gesehen hat. Auch wenn er dann gerade so in der Konstellation hinter Picard steht, der Größenunterschied. Und mir ist aufgefallen, dass Picard, ich habe es jetzt im Original gesehen und ich weiß nicht mehr, wie das früher in der Synchro war, als ich das zuletzt wahrscheinlich gesehen habe. Es dürfte echt zuletzt in der Synchro gewesen sein, obwohl ich die Folge eigentlich wirklich gut kenne. Habe ich die, glaube ich, schon ewig nicht mehr gesehen. Aber mir ist aufgefallen, Patrick Stewart war laut. Als der dann mit Fascho spricht, ist der laut und derb und grob. Man merkt richtig dem an, dem geht gerade was richtig rund unter die Haut und dann wird Picard, dann verliert er gerne mal seine feinen Gentleman-Manieren. In der deutschen Synchro kann das ganz anders klingen, aber im Original hat Picard dann so diesen Bluffton auf einmal.
Ja, so dieser Staffel 1 Picard, so ein bisschen dieser ruppige.
Der kommt wieder durch, genau, ruppig. Ja.
Genau. Ja, eine andere Sache ist mir sehr ungewöhnlich aufgefallen, da war ich sehr irritiert. Und zwar, eigentlich ist die Untersuchung ja noch nicht so richtig abgeschlossen, aber es wird direkt hier, Jordi und Wesley gehen direkt in Datas Quartier und räumen quasi alles leer. So, oh, guck mal hier, das könnte der Picard wieder haben und der Riker hat da bestimmt Bock drauf, das zu bekommen und so. Und das fand ich doch tatsächlich schon ein bisschen früh, also dass man quasi direkt die Nachlässe hier sortiert und hier Worf wird direkt zum Nachfolger ernannt. Das kann ich noch am ehesten nachvollziehen, aber nicht, dass man direkt eine halbe Stunde später, also gefühlt sein Quartier da leerräumen geht.
Ja, Data kommt zurück auf die Enterprise und sein Quartier ist leer und irgendjemand anders ist da einquartiert schon. Ach ja, deine Besitztümer, die haben wir alle schon eingelagert. Geh mal bitte in, aufs Hangardeck so und aufs Frachtdeck so und so, in dem Kanister, das sind deine Sachen übrigens. Die haben wir schon desintegriert. Und Picard sagt, wie, Buch? Was für ein Buch? Ich kann mich nicht erinnern, ihnen jemals ein Buch gegeben zu haben. Schnell das Buch hinterm Rücken versteckt in Shakespeare. Ja.
Aber ich fand es gut, wie wir jetzt etabliert haben, dass ja Data als eigene Person anerkannt wird. Mhm. Das war ja eine Staffel davor bei Measure of Men ja noch groß in Diskussion. Und das wir ja wirklich sehen, er hat ein großes Quartier, er hat seine Hobbys. Wir sehen ja wieder die Malerei, dann sehen wir wieder die Geige. Und dann finden sie ja auch die Pokerchips und dann das Pokerspiel und dann halt das Buch, was er geschenkt bekommen hat. Und dann haben wir ja auch noch mal das Tasha Yar-Hologramm, was wir ja auch zuletzt bei Measure of Men gesehen haben. Also da fand ich schön, was sie so an Gegenständen wieder dazu zusammengesammelt haben, was so Data-spezifisch ist und wie sie sich auch noch mal drüber unterhalten. Mhm. Und man merkt, glaube ich, beiden auch an, dass sie doch sehr betroffen sind. Also
und da passt auch tatsächlich sehr gut rein, dass sie das Hologramm von Tasha Yar hervorholen. Das ist ja für die quasi der zweite Tod eines Besatzungsmitgliedes, an dem sie sehr nahe stehen. Und das hat mich auch sehr angerührt, dieses Hologramm von Tasha Yar zu sehen, weil für mich ist immer noch tatsächlich die erste Staffel Enterprise die ich von der Besatzung her am stärksten sich bei mir eingeprägt hat. Als Tasha Yar nicht mehr auf der Enterprise war, hat für mich immer irgendwie jemand Wichtiges gefehlt, weil die für mich so absolut präsent war. Das ist immer noch, ich habe das, glaube ich, schon mal an irgendeiner anderen Stelle wahrscheinlich mehrfach gesagt, Worf, der den Platz von Tasha Yar eingenommen hat, ist viel zu sehr die offensichtliche Wahl, also die viel zu deutlich plakativ, der große klingonische Krieger, das ist die Wahl für den Sicherheitsoffizier. Das war mir einfach später, ich habe zwar Worf auch in dieser Rolle geliebt und alles, aber ich fand Tasha Yar immer die schönere Wahl dafür, die ironischere Wahl, weil die kleine, zierliche Frau war für mich die Sicherheitsoffizierin, die ja auch kämpfen musste und alles. Also Sicherheitschef auf der Enterprise ist ja nicht wie auf Deep Space Nine oder auch nicht nur an der Konsole stehen und Torpedos abschießen, sondern als Einzelkämpferin, da fand ich die zierliche Tasha Yar irgendwie immer viel, viel spannender. Und Worf war für mich ganz lange ja nicht so ein Tasha-Yar-Ersatz, aber so, als ob sie sich irgendwie gesagt hätten, nehmen wir Worf oder nehmen wir Tasha-Yar? Nee, lieber Tasha-Yar. Und dann ist die ausgestiegen, naja gut, dann nehmen wir halt doch Worf. Ist ungerecht, ist total falsche Wahrnehmung, aber so habe ich das damals in den 90ern noch so abgespeichert. Und dass Worf jetzt hier wieder den Platz von jemandem einnimmt, hat mich dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon wieder gestört. Weil ich dachte mir, der arme Worf, der findet doch nie seinen eigenen Platz. Jetzt lass den doch mal da, wo der ist. Der wird doch einfach immer nur noch rumgereicht.
Also ich fand das sowieso sehr merkwürdig. Also es geht ja da jetzt gar nicht darum, okay, ich hatte das so verstanden, okay, Worf soll jetzt einfach die Rolle des zweiten Offiziers einnehmen. Mhm. Aber der zweite Offizier ist ja nicht zwanghaft vorne an die Konsole von Data gebunden. Da kann ja auch irgendjemand anderes sitzen. Also er hätte ja auch weiter der Sicherheitsoffizier oder hinten an seiner taktischen Konsole bleiben können. Das fand ich irgendwie sehr viel merkwürdiger, weil das hat der eins zum anderen nichts zu tun, kann er auch als zweiter Offizier hinten an der taktischen Konsole stehen. Aber wo du gerade sagtest, hier mit Tasha, ja, um die Folge geht's natürlich heute nicht. Aber wir haben ja eben schon mal angesprochen, ja, ich habe das nicht geglaubt, dass Data tot ist. Aber damals in der Episode habe ich auch nicht geglaubt, dass Tasha jetzt tot sein soll. Das fand ich da sehr viel irritierender, dass das tatsächlich am Ende dann ja so war. Und das hat mich einfach über einen langen Zeitraum hinweg schockiert, dass die es tatsächlich so tun und deinen Hauptcharakter ja sterben lassen. Das fand ich damals sehr irritierend und ja, schon erschreckend irgendwie.
Ja, sowas hat man damals noch nicht gekannt.
Ich war sauer. Ich war richtig sauer. Die kleine junge Sabine, die ja dann auch so eine starke Frau, die kämpfen kann, die sich da durchsetzen kann, da so mal gesehen hat. Und mit die Diana Troy konnte ich nie so richtig andocken davon. Dann wird die da so schnell gekillt und das war's und vorbei. Also das hat mich echt getriggert. Und da fand ich ja dann auch, um jetzt mal kurz zu springen, die einzige Sprechrolle dann von Diana da in dieser Folge, das ist ja so eine Turbo-Lift-Szene, wo sie dann auch nochmal mit Worf sprechen muss. Ja, und wie fühlt sich das jetzt an? Jetzt musst du schon wieder jemanden hier ersetzen und so. Das fand ich auch so komisch, ja. Wo er dann nur sagt, ja, bei Klingonen ist das so auf dem Schiff, da stirbt jemand und dann rückt man nach.
Ja, also, bei Diana war ich schon irgendwie enttäuscht, dass sie in der Folge gar nichts zu tun hatte ansonsten. Also nicht mal ihren Signature-Move, dass sie gesagt hat, ja, bei dem Fajo, da spür ich irgendwie sowas Verschlagenes oder so. Nicht mal das kam da drin vor. Und das finde ich schade, dass verschiedene Charaktere einfach dann nichts zu tun haben.
Aber andererseits hat mir die Stelle mit dem Lift tatsächlich, mir hat das sogar sehr gut gefallen, weil Diana als Counselor, als Schiffspsychologin eigentlich genau das gemacht hat, wozu sie da ist. Jetzt nicht, nicht jetzt hier Gefühle scannen, um Bedrohungen aus dem All zu finden, weil das ist das, was ich früher immer so in ihr wahrgenommen habe, sondern später habe ich gemerkt, die ist ja eigentlich als psychologische Betreuung da, als Psychologin, als vielleicht Psychiaterin, ich weiß nicht, was sie tatsächlich, was ihr medizinischer Status da ist, aber dass sie wenigstens mal nachhackt und vorbohrt, vielleicht ja auch Worf quasi damit anbietet. Es wäre schön gewesen, wenn sie ihm noch angeboten hätte, wenn es irgendwas gibt, komm zu mir, rede mit mir, obwohl das wahrscheinlich nur platt gewirkt hätte. Aber natürlich wird es Worf auch beschäftigen, dass er jetzt schon wieder die Stelle eines toten Freundes eingenommen hat. Genau das, was Diana sagt. Und ich fand das ganz gut. Und auch, dass Worf am Ende sagt, I appreciate, ich weiß es zu schätzen, ihre Anteilnahme. Das kam, wie gesagt, im Englischen sehr authentisch und sehr einfühlsam von Worf rüber. Und das hat für mich Dianas Auftritt auch noch mal ein bisschen aufgewertet. Auch wenn der sonst tatsächlich irgendwie halt ein bisschen reingeklatscht wirkte in die ganze Geschichte.
Ja, es war so ein bisschen zwischen Tür und Angel, dadurch, dass es da im Turbolift war. Hätte vielleicht besser gewirkt, wenn sie kurz in sein Quartier gekommen wäre oder so. Sowas. Also dann da, aber so wirkte es so ein bisschen seltsam für mich.
Aber dafür war die Turbolift-Sequenz so toll, weil die in den Turbolift rein und wieder aus dem Turbolift raus sind. Im Flur rein und auf der Brücke raus. Und die haben das so gedreht, dass sie das Flurset wegbewegt haben, als die Turbolift-Tür zuging. Und als die Turbolift-Tür aufging, war man auf dem Brückenset. Also das Ganze ist ohne Schnitt gedreht worden. Und sowas finde ich immer wirklich spannend.
Ja, ist toll. Da hätte ich es nur wieder sehr verrückt gefunden, wenn Worf halt nicht irgendwie mehrere Decks auf die Brücke gefahren wäre, sondern einfach nur ein Stockwerk weiter und das Gespräch da schon wieder geändert hätte.
Aber was ich auch als Set toll fand, war dieser Sammlerraum von Fajo. Weil er hatte ja so seltsame Möbel, die haben mich so an Tetris-Bausteine erinnert, wo er dann so, was er so als Konsolen hatte, wo dann seine Sammlerstücke drauf standen.
Ich weiß nicht, ich fand den Raum irgendwie total lahm und langweilig, weil eigentlich war da ja auch nicht so richtig viel. Es war eigentlich nur so eine Wand und in der Mitte war dieses komische Podest und dann hat er diese große Führung mit Data gemacht und die bestand nur daraus, einfach an der Wand hinten so 2 Meter entlang zu gehen und hier noch diesen komischen Insektenmuppet zu zeigen, der da in diesem Glascontainer saß.
Vielleicht waren es die Ausstellungsstücke oder es war der Muppet, aber irgendwie fand ich den Raum. Stimmt, der Raum selber ist nicht so aufregend, aber ich fand ihn trotzdem toll, weil ich diese Ausstellungsstücke, weil ich ich habe da sowas für Aufzählungen. Ich mag das, wenn solche Aufzählungslisten in Büchern vorkommen. Umberto Eco im Namen der Rose schafft das manchmal seitenlang einfach nur irgendwas aufzuzählen und ich liebe das. Es ist wirklich gerade ganz weit abgeschweift, aber ich mag halt auch solche Stellen, wo mir gezeigt wird, so, und der hat jetzt in seiner Sammlung das und da ist ein Dali und da ist ein Kaugummi-Baseball-Sammelbild und da ist dieses und da ist jenes und da ist das und da ist das. Das freut mich, das gibt mir so ein Nerd-Gefühl, wo ich mich hier da sitze und denke, oh, wie schön, ich hätte auch gern so viele schöne Dinge.
Ja, die einzelnen Exponate war ja schon cool, aber ich fand den Raum so trostlos. Also ich bin ja auch irgendwie so ein Sammler vielleicht von alten so Retro-Games ein bisschen und so ein bisschen Nerd-Zeug, aber die werden doch zumindest meinerseits so ein bisschen schöner in Szene gesetzt, weißt du? Und da war es halt einfach wirklich nur so ein bisschen emotionsloser Raum, nochmal hier so ein bisschen, da ein bisschen, aber das ist ja eine andere Kultur, von daher sieht der das vielleicht ganz anders, aber das war so in der Wahrnehmung so ein bisschen lahm.
Das ist vielleicht eher
ja, so ein Sammlerraum sehen wir ja ganz später noch mal in Lower Decks.
Wollte ich gerade sagen.
Wo sie ja hier in Keishon ist His Eyes Open. Und da ist er ja wirklich proppevoll. Das ist ja wirklich ein Raum mit tausend Sachen. Aber dann haben sie es natürlich gezeichnet. Da kann man natürlich viel mehr machen.
Und genau,
da hört das ja noch mal auf.
Das Tollste, was der Sammler hat, der da verstorbt ist, verwalten oder was ich mal machen müssen, was sie da in Lower Decks, ich weiß gar nicht, was machen die mit dem Nachlass von dem?
Ich glaube, die sollten ihn katalogisieren erstmal.
Ja. Ja. Dass da das Skelett des toten Riesenspock aus der TAS-Episode irgendwo rumhängt, das fand ich so großartig. Genial, wie grauslich.
Was haltet ihr davon, wenn wir doch mal über den Antagonist der Folge ein bisschen sprechen? Ja. Kivas Fajo. Das ist irgendwie einer dieser Antagonisten, die halt nicht nur irgendwie Rache oder böse, weil sie böse sind, sondern der hat ja Beweggründe. Nämlich, der ist dieser Sammler, der mag einzigartige oder seltene Dinge. Im Fall von Data ist jetzt gar nicht so einzigartig. Es gibt ja auch noch Lore da draußen, aber den will er vielleicht nicht haben. Der ist so ein bisschen fies. Aber es ist ja erstmal so, dass er auch eine Persönlichkeit hat. Und das fand ich schon mal richtig gut. Also der ist besessen davon, so Exponate zu besitzen. Und der geht auch über Leichen, um seinen Kram ja zu bekommen und auch zu schützen. Wie seht ihr das?
Er ist eine bisschen eindimensionale Figur dadurch, dass er halt so eine fixierte, einseitige Motivation hat. Aber das macht ihn in so einer Einzelepisode, wertet ihn das nicht ab. Also man könnte ihn jetzt so als größeren Gegenspieler, was weiß ich, in einem Kinofilm oder für einen Staffelhandlungsbogen, da müsste man mehr mit dem machen und würde unter Umständen riskieren, den Gimmick zu zerstören, den diese Figur darstellt. Das ist schon so eine gewisse Gimmick-Figur, gerade weil der so doch etwas eindimensional ist. Aber in dieser Art, und weil ich es vorhin schon gesagt hatte, so einfach so aus Spaßgründen, so aus als Funny Character, als Funny Bösewicht, finde ich den ganz großartig. Genieße ich den. Aber ob ich ihn jetzt wirklich ernst nehmen würde, eher nicht.
Er dreht sich ja. Am Anfang kommt er ja so rein und ah und ja und hier und das ist so toll und macht ja so einen so ein bisschen auf so ein guter älterer Herr so ein bisschen, ja, und ich sammle jetzt hier. Aber man merkt ja dann schon, wie er mit Data umgeht. Also er sieht ihn ja als Ding. Wirklich hier, setzt sich jetzt auf den Stuhl und fertig. Und auch hier dieses Muppet Wesen da, diese Schnecke oder Schildkröte oder was das sein soll, das nimmt er ja auch nicht so als eigene Spezies wahr, sondern ja, ist jetzt hier auch nur mein Haustierchen. Und dann, als Data sich ja weigert, dann dreht er sich ja komplett und dann kommt ja bei ihm so dieser Sadist raus, der
so ein Psychopath, Leute,
so Hannibal Lecter-Psychopath, der Leute foltert und dann halt auch sofort merkt, okay, wenn ich dich jetzt nicht greifen kann, dann greife ich dich halt darüber, dass ich jemand anders bedrohe, wo du nicht willst, dass der sterben muss für dich, ja. Also da merkt man ja auch, dass er da Übung drin hat, will ich es jetzt nennen, Leute zu quälen, seinen Willen zu bekommen und auch da genau den wunden Punkt sofort herauszufinden, um da, also der war dann doch richtig böse, was am Anfang ja nicht so rüberkam. Am Anfang, wenn man ihn so sieht mit seiner lila Kleidung, auf so ein bisschen so...
Komischer kleiner Mann, wirkt ein bisschen harmlos, wirkt verschoben, harmlos, aber man nimmt den nicht so ernst. Das stimmt, eigentlich steckt in dem viel mehr an Schurkenhaften, was er auf den ersten Blick wahrnimmt. Allein diese Skrupellosigkeit, über Leichen zu gehen, die ist auch gerade dadurch so besonders beeindruckend, weil der trotzdem immer noch so harmlos dabei wirkt. Der hat immer noch dieses harmlose, komische Gesicht dabei. Der bringt Vanna, jetzt möchte ich den Namen, ich kann mir nicht merken, um.
Varia.
Und wirft dann im nächsten Moment diesen Disruptor weg und sagt, hoch, jetzt kannst du mich aber nicht mehr erschießen. Ich habe keine Waffe mehr. Jetzt bin ich ja ein menschliches Wesen und du kannst mir nichts mehr tun. Und guckt dann so dieses, hoch, nanu, Gesicht. Und ich denke, ist schon ziemlich geil. Wenn der jetzt ein fieses Schurkengesicht auch hätte, dann wäre seine Skrupellosigkeit auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene. Und dann hätte man auch schon so von vornherein gewusst, ein harter Knochen. Aber gerade weil der so harmlos wirkt, kommt das so viel hinterfotziger rüber, wenn der sich so benimmt.
Das ist schon toll. Ich möchte das so ein kleines bisschen widersprechen, denn ich finde durchaus, dass er so eine Facette in seiner Mimik hat, die ihn durchaus in manchen Szenen absolut bedrohlich wirken lässt. Also er ist erst so der nette Onkel, so von nebenan, aber der so eine richtig fiese Seite hat und auch so diese Psychospielchen dann mit Data macht. Und das fand ich irgendwie großartig gespielt von Saul Rubinek. Also da hat er mich wirklich teilweise überrascht und er hat mich auch teilweise hier sitzen lassen, dass ich dachte, boah, ist das einfach ein Psychopath. Also ich fand den gar nicht so einseitig, wie du ihn eben bezeichnet hast. Und natürlich also in seiner Rolle das schon eindimensional, also als dieser Sammler, aber in seinem Charakter selbst fand ich den durchaus einer, wie ich es eben schon mal quasi gefragt habe, anspruchsvollen Antagonist.
Ja, wenn du es so siehst, das stimmt. Vor allem, wo du gerade ein netter Nachbar, ein netter Onkel von nebenan gesagt hast, und dachte ich auch sofort, das Wort Psychopath kam mir sofort in den Sinn. Es stimmt. Der hat ja jetzt hier nur eine sehr einseitige Motivation als Sammler. Würde man den jetzt wiederbringen, nachdem der seine langjährige Haft abgesessen hat und seinen gesamten Besitztümer verloren hat? Das ist ja doch diese tolle Stelle am Ende, wo er dann in der Arrestzelle sitzt und Data zu ihm kommt und ihm ganz emotionslos sagt, alle ihre gestohlenen Besitztümer werden zurückgegeben. Dieser tolle Moment kommt, Fascho sagt zu Data, das genießen sie doch jetzt gerade, sie freuen sich doch gerade, mir das reinzureiben, und Data sagt, ich kann keine Freude empfinden, ich bin nur ein Android, und ihn einfach stehen lässt, und du hast so diesen Blick von Fascho, er ist gerade von einem Objekt besiegt worden, er hat Data die ganze Zeit als Objekt behandelt, als Ding, als Sache, und er ist gerade von jemand, der sich selber auch so hinstellt, ich bin ja nur ein Ding, ich bin nur ein Objekt. Das ist meiner Meinung nach auch sehr absichtlich so geschrieben, dass das Data auch absichtlich mit einer gewissen Genugtuung sagt, die er wahrscheinlich, weiß nicht, ob er die wirklich empfunden haben kann, aber es kommt einfach so stark rüber. Und jetzt die Vorstellung, Fascho würde 20 Jahre später, 30 Jahre später, ich weiß nicht, zurückkommen, dann wäre seine Motivation natürlich eine ganz andere, als einfach nur wieder schöne Dinge zu sammeln. Und ich kann mir vorstellen, dann wäre er gerade durch seine Persönlichkeit, durch seinen Charakter ein sehr viel gefährlicherer und vielschichtigerer Gegenspieler, als er das nur als Sammler, der schöne Dinge haben will, sein konnte. Wäre interessant gewesen.
Er spielt ja auch komplett mit Datas Programmierung, nenne ich es jetzt mal. Also als er sich da weigert, seine Kleidung zu wechseln, dann bespritzt er ihn ja mit so einer Art Säure, also irgendeine Substanz, die die Kleidung zerfrisst, und sagt ja, naja, stört dich jetzt vielleicht nicht, wenn du da nackig bist. Vielleicht stört es dich ja doch, ja. Aber ich bekomme jetzt meinen Willen dadurch. Mhm. Und später bedroht er ja auch die Varia, seine Gefährtin, seine Untergebene, seine Sklavin. Das kommt ja nicht so richtig raus. Also ich glaube, sie ist doch mehr so die Sklavin.
Sklavin, würde ich sagen, trifft es ziemlich genau, ja.
Wo er ja dann ihr Leben bedroht und dann ja genau sagt, ich weiß genau, du bist darauf programmiert, Leben zu erhalten, ja. Also da ist er ja komplett dabei. Mhm. Und das ist ja dann auch der Moment, wo sie dann merkt, ich muss jetzt hier raus, ja. Also der bringt mich knallhart um. Also er foltert mich nicht nur, wo sie ihre Namen her hat. Also sie sagt ja auch, er kann einen dazu bringen, dass man das tut, was er möchte. Also dann nehme ich wirklich an, dass das mit körperlicher Gewalt bei ihr war. Und dass sie jetzt merkt, der bringt mich um. Und dann hilft sie ja Data zur Flucht und wird am Ende ja trotzdem getötet mit dem Disruptor. Also das war
Disruptor des Grauens. Ja, ist auch noch so, dass er vorher noch beschrieben wird. Ja, der tötet irgendwie langsam und richtig qualvoll. Und diese Frau, diese Varia, die dann quasi auch schon einen Teil von ihres Lebens bei Faju verbracht hat und keine Ahnung, was die da alles erleben musste bei ihm für Torturen und ja, für Folter, kann man das vielleicht wirklich so nennen. Mhm. Also ich glaube, das ist kein schönes Leben, wenn man da mal so ein bisschen psychologisch einschreitet oder reindenkt. Und das war ja dann, wenn sie von Fadio hier diesen Disruptor vorgehalten bekommt, der dann trotzdem einen Rückzieher macht, weil Data eben sich dann trotzdem ja quasi unterwirft und auf diesen Stuhl setzt. Ab dem Zeitpunkt, glaube ich, ist Varia gebrochen und hat sich gedacht, ja okay, ich helfe Data.
Übrigens bei dem Stuhl und bei den Klamotten, da muss ich dann jetzt dir komplett zustimmen, was die Präsentation seiner Schätze angeht, hat Fascho wirklich kein besonders gutes Geschick. Der Stuhl ist wirklich erbärmlich, unbequem. Und vielleicht ist das ja selber schon ein besonderer Stuhl, aber der sieht nur nach gar nichts aus. Und dieses Podest, auf dem der so schief draufsteht, das ist auch nichts Besonderes. Und die Klamotten, die er Data anziehen, dass dieses grau-grün mit diesem grau-lila, was so 90er-Jahre-Farbclash ist. Oh, schrecklich.
Ja. Es sieht aus wie aus so einem Bollywood-Film geklaut. Vielleicht war es auch so ein Exponat aus einem Bollywood-Film aus den 90ern. Und genau wie dieser schreckliche Stuhl und dieses billige Holzpodest. Das ist halt einmalig. Das ist einmalig schrecklich, aber einmalig.
Einmalig, ja. Einmal, genau. Ganz genau. Ich finde ja, Data, das ist ja sehr wichtig, was Data für eine Farbkombination trägt. Dass Data eine gelbe Uniform trägt, es ist mir schon, ich hatte ja schon mal irgendwann mal gesagt, es ist eigentlich eigenartig, dass Data gelb trägt. Er ist doch der Wissenschaftsoffizier, aber er ist auch der Ops-Offizier, also der Operations-Offizier, und dadurch muss er eine gelbe Uniform tragen, weil das in diesen Bereich fällt. Gelb ist einfach die Farbe, in der Data am besten aussieht, weil dann seine gelben Augen zur Geltung kommen und der nicht käsig blass wirkt, wenn der blau tragen würde, weil ein Wissenschaftsoffizier, es gibt ja zu wenig blaue Uniformen, gerade auf der Brücke, dann würde sein weißes Gesicht vollkommen blass wirken. Also richtig, nicht so blass, wie es jetzt ist, sondern geisterhaft blass. Und in dieser grün-lila Kombination, das sieht ja auch einfach nur schrecklich aus. Das ist einfach nicht seine Farbe. Da hat Kiefer Sacho keinen guten Style- und Farbberater gehabt, um den Androiden, um sein neues Besitztum einzugleiten. Datas neuer Besitzer hat keinen guten Geschmack.
Ich glaube, er will auch gar nicht so Sachen irgendwie sammeln, um die schönen erscheinen zu lassen, sondern der ist ja das Gegenteil davon. Der sammelt alles und will das einfach so scheußlich wie möglich präsentieren. Und dazu gehört auch dieser Lappen, den Data anziehen muss.
Ich frage mich, ob was Data anzieht, auch irgendein Unikat ist. Vielleicht ist es ja auch ein Einzelstück oder irgendwas Besonderes. Weil, jetzt stell dir mal vor, der trägt da irgendwas von der Stange, das würde doch Data abwerten. Da würde ich Data eher nackt rumsitzen lassen. Da ist er wenigstens in seiner reinen Originalform. Irgendwie wäre das lustig gewesen.
Wenn er so den Denker von Rodin gemacht hätte, da auf dem Stuhl, da Prinz Beiner.
Oder die Mona Lisa nachgeahmt, das hat er ja kurz vorher auch schon so versucht, so diese Grimassen zu ziehen.
Stimmt, die Mona Lisa, meine Güte.
Das wird ja später diskutiert, als Picard lässt sich ja vom Computer erzählen, was das für ein Typ ist, der Fascho, und was er so alles hat. Und da wird ja viel aufgezählt und da fällt ja der Name Van Gogh und dann, glaube ich, auch kurz Mona Lisa, also nicht neben dem Dali noch. Und ein Original hatten sie in der Ausstellung, habe ich noch als Funfact gefunden, weil diese Baseballkarte von Roger Maris, die war echt. Und da kommt jetzt Michael Piller, der ja ein großer Schreiber mit war, auch bei TNG, der war wohl ein großer Baseball-Fan. Das hat mir dann auch erklärt, warum wir immer so baseball-lastig sind, dann auch bei DS9 und überall. Und er hat dann mit dieser Karte angefangen, Baseballkarten zu sammeln. Also das war sozusagen, das Prop war der Auslöser und hatte dann über 2000 Karten dann am Ende in seiner Sammlung.
Boah, 2000. Und sie müssen alle noch nach Kaugummi riechen.
Alle vorher nochmal abgeleckt.
Ja. Eine Blase drauf platzen lassen. Sammelkarten sind. Habt ihr sowas mal gemacht? Sammelkarten? Also solche Baseball-Sammelkarten hatten wir nicht, aber wir hatten ja in Duplo und Hanuta solche. Sowas. Habt ihr das früher gesammelt?
Wir haben das teilweise mal gemacht, aber das ist dann irgendwie auch mit der Zeit in irgendeiner Papiertonne gelandet. Also jetzt nie so unter diesem Aspekt, ja, das möchte ich sammeln, und vollständig waren die grundsätzlich auch nie, weil so viel Duplos und Hanutas konnte man auch nicht essen.
Also wir haben viel Duplos und Hanutas gegessen, aber nee, vollständig auch nicht. Aber das Sammeln und Tauschen war wichtig. Aber das mit den Alben hat bei uns nie geklappt. Irgendwie sind wir entweder nie an die Alben rangekommen, oder wenn wir welche hätten besorgen können, haben wir uns lieber andere Sachen besorgt. Ich weiß gar nicht, ob die was gekostet haben, und haben die Sachen irgendwo anders hingeklebt. Aber ich besitze irgendwo ein Hanuta-Sammelbild von Andy Köpke, vom Torwart aus den 1990ern aus der WM. Hat mir eine liebe Hörerin geschickt in die Reha, weil ich ja mit der Nabelshow Deutschlands schlechtester Fußball-Podcaster bin. Möchte ich hier,
ich glaube, 1990, da war ja Köpke nicht mal die A-Riege. Ich glaube, da war doch jemand anderes im Tor.
Der war, das
Bodo Ilkner.
Ja. Ich glaube, Andi Köpke war auch der Ersatztorwart, wenn ich mich richtig erinnere oder so. Ich weiß aber auch noch Andi Köpke.
Ja, ich glaube, der war erst später. Ja.
Ich glaube, was gab es für einen Spruch? Andi Köpke tritt sich fest. War nicht nett. Ich sage jetzt nicht, dass das ein netter Spruch war. Wir waren keine netten Fans.
Naja gut, die ersten 10 Jahre meines Lebens gab es wenig Hanuta und Duplo.
Ja, ja, ist auch gut.
Einfach geografisch bedingt, nenne ich es jetzt mal.
Sag mir das mal so, ja. Historisch-geografisch bedingt, ja.
Bedingt, ja. Und danach, ich weiß, irgendwann gab es mal, ich weiß nicht, ob es Kaugummis waren oder Hanutas, gab es mal TNG-Aufkleber, so kleine. Ui. Und da hatte ich ein paar, aber da gab es auch nur nicht lange. Und ich weiß noch, da habe ich auch mit einem Freund, dann haben wir gedealt und er wollte den Data haben und ich wollte den Riker haben, aber ich habe da auch nicht viel gesammelt. Also lass mich da 5, 6 gehabt haben und ich war glücklich, ja.
Ich weiß noch, es hat mich total irritiert, als ich als Kind rausgefunden habe, dass Duplo und Hanuta zusammengehören, weil die eben die gleichen Aufkleber drin hatten. Und Hanuta war ab da auch das Coolere für mich, schon einfach, weil die Aufkleber da drin nicht gewellt waren. Im Duplo waren die immer durch den Riegel, weil die so um den Riegel rumgewickelt waren, die gewellt, und das mochte ich nicht. Im Duplo waren die schön glatt. Und aber Duplo habe ich von meinen Großeltern immer bekommen. Mein Opa hat immer einen großen Vorrat an Duplo in der Speisekammer gehabt. Der hat, das ist überhaupt so eine gerade eine total schöne Erinnerung, die hatten so eine Teedose, so eine Blech-Teedose, da wurden die Duplos reingeschichtet. Also die Duplos sind aus der Verpackung genommen worden und in diese Blechdose reingeschichtet worden, und die stand dann in der Speisekammer im Regal. Und ich war gerade groß genug, dass ich da ran konnte und dann heimlich in die Speisekammer von meinen Großeltern zu schleichen und mir ein Duplo aus der Duplo-Dose zu stibitzen.
Da habe ich auch noch eine schöne kleine Anekdote, denn mein Opa, der ist voll abgefahren auf Pralinen jeder Art. Und als dann in den 90ern natürlich hieß, die längste Praline der Welt und sowas, da hat mein Opa natürlich solche Sachen gekauft immer. Und ich erinnere mich noch dran, die wird sehr schnell enden, weil die dann unschön wird. Ich bin damals mal mit auf eine Klassenfahrt nach England gefahren und da hat meine Mutter mir ganz viel Hanuta mitgegeben und mein Opa hielt es auch für eine gute Idee, mir noch ganz viel Duplo einzupacken. Und das ist natürlich alles am ersten Abend gegessen worden, mit unschönem Ergebnis. Da endet die Anekdote.
Also bei mir wäre es ja schon die Anekdote unschön gewesen, weil wahrscheinlich alles in der Tasche geschmolzen wäre. Damit habe ich jetzt fast gerechnet.
Nein, es wurde noch unschöner, aber noch, da keine Details unschöner. Jetzt an der Stelle.
Die Farbe war wahrscheinlich ähnlich. Wie geschmolzen.
Kein Kommentar.
Gut, wir wollen jetzt auch hier nicht, wir sind ja nicht der Splatter und Gore und Ekel-Podcast. Wir reden über Star Trek und da gibt es solche ekelhaften Dinge nicht. Da ist alles rein und sauber und steril.
Data sei nur Kotzbocken.
Somit ist voll gesund. Nein. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich die Folge nenne. Data sein neuer Besitzer, Data sein unbequemer Stuhl, Data seine Kotzbocken finde ich auch schön, hat überhaupt nichts damit zu tun.
Ich glaube, wir sollten wieder zum Thema zurückkommen. Ja.
Ich glaube, wir gehen auch mal auf die Enterprise zurück.
Ja.
Weil da haben wir ja Jordi, der versucht, den Shuttle-Unfall zu rekonstruieren, zusammen mit Wesley.
Dass ich gerade reingrätschen muss. Steht Wesleys Hose hinten eigentlich immer offen? Oder ist mir das nur
jetzt? Das sah komisch aus, oder?
Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich konnte da, das war, ich weiß gar nicht, war es die Hose, das war das Oberteil irgendwie, das sah hinten aus, als wäre, hätte man das nicht so richtig angeklappt an seinen Körper oder so, als würde das so abstehen,
ganz
so ein Kragen, so ein komischer. Ja.
Er hat ja diese graue Behelfsuniform an, die er da so bekommen hat als Fähnrich Ehrenhalber und nicht hier einen seiner tollen Pullis. Da gibt es noch einen ganz tollen Prodigy-Spoiler, was Pullis angeht, den ich jetzt nicht weiter sage.
Ich bin noch nicht so weit in der zweiten Staffel.
Nein, aber es gibt Pullis.
Okay.
Und da habe ich mich auch gefragt, ist das so ein Gürtel oder weil das ja auch vorn so seltsam geschnitten war? Da hat er so eine Dreieck-Applikation, die auf so eine seltsame Körperstelle zeigt und dann hinten diese kleinen Flügel da am Po. Also
es irgendwie ist so sah das alles. Unangenehm körperbetont, das Outfit von Wesley, muss man ganz ehrlich sagen. Und dieser Gürtel, also es sieht wirklich aus, als ob die Hose hinten am Hosenbund, nicht vorne am Hosenlatz, sondern hinten offen steht die ganze Zeit. Also das hat mich einfach irritiert.
Aber um nochmal was Positives zu sagen, weil Jordi wirkt das Ganze ja irgendwie komisch und er hat ja auch scheinbar Albträume und er hat unbedingt da dieses Bedürfnis, diesen Fall zu lösen und das kann ich total gut nachvollziehen, weil er hat das vielleicht in dem Moment noch nicht so richtig in Worte finden können, aber in Worte fassen können, aber wenn man einen Kumpel hat oder gute Freunde, dann fallen einem ja irgendwann so Dinge auf, die man vielleicht auch nicht direkt benennen kann, aber wenn Dinge von der Norm abweichen und genau das ist Jordi ja hier in Bezug auf Data passiert. Es ist ihm irgendwas komisch vorgekommen, er konnte aber nicht sagen, ja, das ist es. Und deswegen haben die ja dann auch nochmal diese Analyse gemacht und dann vieles Jordi auch auf, ja Moment mal, Data ist so perfekt, der hätte auch diesen letzten Satz noch gesagt, dass er jetzt mit dem Shuttle irgendwie die Rampe verlässt oder sowas war es und den hat er eben nicht gesagt und da wurde er stutzig dann und das finde ich gut und das ist natürlich sehr minimalistisch, aber ich kann das total gut nachvollziehen, denn bei einem richtig guten Freund würde mir sowas auch auffallen, so eine kleine Abweichung von der Norm.
Ja, man würde es wahrscheinlich vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen, aber man würde es wahrnehmen. Und genau das würde passieren, was mit Jordi passiert. Es nagt an einem und man kann den Finger nicht drauflegen. Ja, fand ich auch sehr gut.
Und da sind ja Picard und Riker, die akzeptieren das ja auch viel schneller, dass sie sagen, naja, Pilotenfehler. Wo ja dann Jordi wieder sagt, naja, er ist ein Androide. Ja, er ist ja kein Mensch, da gibt es keinen Pilotenfehler. Die haken das ja viel schneller ab und sagen auch, naja, gut, dann hat er eine Fehlfunktion gehabt oder was auch immer und gehen da auch viel schneller wieder zur Routine über. Mhm. Ja, und dann das fand ich dann schon etwas seltsam.
Ja,
und
man
dann,
muss auch Picard zumindest zugestehen, das ist ein alter Hase, das ist ein alter Captain, der hat lange gedient, der hat schon eine Menge Leute verloren und der hat auch diese Routine, egal wie ihn das emotionsmäßig mitnimmt, zu sagen, so, wir müssen aber hier wieder zum Geschäft zurück und deswegen geht der unter Umständen vielleicht auch hier schnell drüber weg, vielleicht auch um die Emotionen nicht so an sich ranzulassen, die er ja hat. Man kriegt das ja mit, wenn er später in dem Buch liest, dass er wieder zurückbekommt, dass er Data geschenkt hat. Da wird er ja dann wieder plötzlich sehr lyrisch oder ich glaube, es ist Shakespeare.
Und, Shakespeare, Hamlet.
Hamlet, ja. Und Die Emotion hat er, aber er ist trotzdem in der Lage, recht schnell wieder zum Tagesgeschäft überzugehen. Das stimmt schon, es ist auffällig. Aber es muss halt auch gemacht werden, um zu zeigen, was Geordi halt auch für ein einfühlsamer Charakter ist. Da müssen die anderen ein bisschen so dargestellt werden, dass man auch einen Gegensatz aufbauen kann.
Mir fällt jetzt gerade
ja
auf.
Die Mission.
Mhm. Mir fällt jetzt gerade auf, wie oft Picard Data wirklich verliert in der gesamten Historie. Also er muss ja häufiger denken, Data ist tot. Hier ist er tot, dann wissen wir, in Nemesis stirbt er, dann kommt er in Picard Staffel 1 zurück und dann verabschiedet er sich und das ist trotzdem so eine große Last, um damit er in Picard Staffel 3 wieder zurückkommt. Und ja, das ist eigentlich schon, also irgendwie Data und Picard haben so eine ganz besondere Beziehung. Also jetzt hier vielleicht zu dem Standpunkt jetzt hier noch nicht so, aber später schon. Also da kann ich das auch total nachvollziehen, dass Picard da so in Trauer um seinen alten Freund Data ist.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ohnehin. Das hat auch in den Kinofilmen später war es wirklich mehr, das Duo war mehr Picard-Data, als es ursprünglich mal Picard Riker gewesen sein sollte. Da hat sich tatsächlich was sehr entwickelt über die Zeit. Das ist wahr.
Ja, und ich mag hier auch total wieder die Darstellung von Brent Spiner. Und auch hier gab es trotzdem irgendwie so eine kleine Eigenart oder Sache, die mir ein bisschen eigenartig aufgefallen ist, als Data bei Fajo dann wirklich bewusst wird, dass er jetzt da gefangen genommen ist und auch da nicht mehr gehen darf. Da eskaliert Data auf eine ungewöhnliche Art relativ schnell und will Fajo ja auch irgendwie angreifen. Mhm. Und das fand ich fast schon so ein bisschen ungewöhnlich auf den Charakter Data.
Das war out of character, ja.
Das war total out of character, fand ich. Ja, das fand ich wirklich sehr eigenartig, dass er da sehr schnell irgendwie, ohne Emotionen vielleicht auch eben zu haben. Und ja, fand ich ein bisschen komisch.
Aber andererseits muss man auch sehen, er ist von vorne an ihn rangegangen und da hat dieser Bewegungsdetektor eingeschlagen. Man kann ja sonst scheinbar schon an Fascho recht nah rangehen. Sein Gast und auch Varia, die können nah an ihn ran, ohne dass dieses Kraftfeld sich aktiviert. Aber wenn man ihn angreift, dann geht das los. Und Data hat ihn zuerst von vorne nicht heftig angegriffen, aber schnell genug, dass das Kraftfeld sich aktiviert hat. Und dann hat sich Fajo umgedreht. Eigentlich viel zu demonstrativ, dass Data eigentlich nicht hätte drauf reinfallen dürfen. Aber es war einfach die Impulsreaktion, die wahrscheinlich auch von Data mit Sicherheit überlegte Impulsreaktion, den Vorteil, der sich ihm gerade da bietet, blitzschnell auszunutzen, weil er nicht wissen konnte, ob dieses Kraftfeld, wodurch das ausgelöst wurde und ob das ein vollständiges Kraftfeld ist, dass das komplett um Fajo herum aufgebaut ist, konnte er vielleicht nicht wissen und hat hier eine blitzschnelle Entscheidung getroffen, durch einen schnellen Angriff, den Fajo nicht hervorsehen kann, ihn zu überrumpeln. Es wirkt halt einfach total impulsiv und passt nicht zu Datas Charakter eigentlich.
Ja, in Kleinigkeit kann man das natürlich vielleicht begründen, dass das so eine Art Notfallmodus in der Programmierung ist, die dann vielleicht auslöst.
Man muss
aber
es sich schönreden ein bisschen.
Ja. Ja, genau, man muss es sich schönreden und ich fand die Szenen wirklich ein bisschen seltsam.
Ja, ganz genau.
Ja, was ich mir auch so ein bisschen schönreden musste, war dann der Auftritt der zweiten weiblichen Hauptcrewmitglied von Dr. Crusher, ja, die man dann ja einfach damit auf den Planeten genommen hat, damit sie auch was sagen konnte noch in der Folge und noch ihre Credits bekommen hat. Und da waren sie ja in so einer Höhle, wie man sie auch schon oft so gesehen haben, mit Wasserfall. Und da habe ich mich gefragt, warum...
Phantasialand.
Ja.
Daran muss ich auch denken. Ja.
Warum trägt sie einen Kittel bei der Außenmission? Oh.
Stimmt, die hat ihren Laborkittel an.
Ja, oh. weil später im Besprechungsraum hat sie den nicht angehabt. Das hat mich auch total irritiert. Und da finden sie ja raus, dass diese Verseuchung von diesem Planeten, was die super eilige Mission ist, wo sie dann auch mit ihren Warp 6 oder Warp 8 dahin fliegen müssen und nur sie dann den Planeten retten können, dass das ja alles gefaked war. Ja, dass ja da jemand das absichtlich kontaminiert hat mit einem nicht natürlich vorkommenden Element.
Bei mir ist aufgefallen, wie schnell alle dann plötzlich von Begriff sind. Also klar, es ist eine gute Crew und wir wollen das auch nicht anders. Wir wollen nicht, dass die langsam von Begriff sind. Aber die schalten dann alle plötzlich sehr, sehr schnell. Allein schon in der Höhle kommen sie wirklich ziemlich flott dahinter, dass das alles inszeniert ist, dass alles ein Fake ist. Worf beweist wirklich ziemlich gut, dass er mehr als ein mehr als adäquater Ersatz für Data ist. Seine wissenschaftliche Analyse ist beeindruckend. Und auch sonst sind die alle ziemlich schnell von Begriff, um ziemlich schnell hinter den Schwindel zu kommen. Und auch auf dem Schiff kommen sie ganz schnell ziehen sie ganz schnell die richtigen Schlüsse. Farsho ist ein Sammler seltener Dinge. Data, seltenes Ding, also sie sind da, ziemlich schnell von Begriff einfach. Das sind alles Schlussfolgerungen, die, wenn wir die Folge anschauen und alles schon verfolgt haben, vor allem verfolgt haben, was bei Afarshos Schiff stattfindet, für uns vollkommen logisch und nachvollziehbar sind. Aber für die Crew, die eigentlich keinerlei Anhaltspunkte hat, sind da schon gedankliche Leistungen, gedankliche Sprünge, die da vollbringen, die durchaus bemerkenswert sind. Die sollte man wenigstens mal lobend erwähnen, was für Blitzmerker das sind.
Ja, ist natürlich auch gleichzeitig eigenartig, denn man erfährt ja, man will bei dem Farsho hier dieses Material besorgen. Und das wäre vielleicht doch in der Regel der bessere Zeitpunkt, sich überhaupt erstmal zu informieren, wer ist denn der Typ überhaupt? Das passiert sehr, sehr spät in der Folge. Und dann, ja, der ist ein Sammler und hat auch vielleicht das eine oder andere schon nicht so Cooles gemacht. Aber das wäre doch vielleicht eine Computerabfrage, die man macht, bevor man in Handel tritt mit jemandem.
Tja. Ja, aber es war halt wohl wieder mal ein Notfall. Man muss da ganz schnell Einsatztruppe spielen. Und dann nimmt man halt den von dem Händler, der einem gerade zufällig über den Weg läuft und zufällig das hat, was man braucht. Es ist schon arg, es ist schon ein bisschen sehr bemüht, diese Gutgläubigkeit. Aber ja, gutgläubig sind sie halt immer noch so ein bisschen. Da steckt noch ganz viel erste Staffel durch, diese Super-Utopie, wo so Misstrauen gegenüber bösen Leuten noch nicht so ausgeprägt ist. Das kommt alles später und in solchen Momenten merkt man, ja, man glaubt immer erstmal, der andere ist doch bestimmt genauso gut wie wir von der Föderation. Es ist jetzt einfach mal so mal für mich ins Blaue gedacht. Ich habe es nicht mehr so richtig in der Serie verortet, ob man so diese naive Blauäugigkeit da in der dritten Staffel schon längst abgelegt hat. Aber mir ist die damals in der ersten Staffel immer unglaublich stark aufgefallen. Und ich weiß, dass sich das später gelegt hat. Vielleicht war das hier auch so. Weiß ich nicht.
Ich habe die Folge jetzt auch wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Und ich hatte immer mal so hier und da so ein bisschen Rewatch gemacht. Aber irgendwie habe ich die Folge immer übersprungen. Deswegen, weil ich die gar nicht so richtig cool in Erinnerung hatte. Ich hatte die so ein bisschen nervig in Erinnerung. Aber wurde jetzt doch irgendwie auf eine gewisse Weise positiv überrascht. Vor allem eben in Bezug auf den Antagonist, der großartig gespielt ist von Saul Rubinek und den Farsho. Ich fand tatsächlich, dass der sowas erfrischend anders Bösartiges hat. Also nicht so diese 0815-Bösewichte, nur Rache oder nur irgendwie hier so Batmiral-mäßig, sondern dass der ja tatsächlich für sich selbst persönliche Beweggründe hat. Und das fand ich irgendwie, ja, cool.
Und dass er was Verspieltes hatte. Ich mochte, wie er am Anfang, genau, ja, als er Data zum ersten Mal sieht, so um ihn herum tanzt. Da wusste man noch gar nicht, dass der so ein Schutzfeld um sich hat. Aber da tanzt er in so einem Bogen um ihn rum und spricht besonders laut und deutlich mit ihm. Es ist einfach nur herrlich. Es macht richtig Spaß. Es ist ein wunderschön verspielter Typ, dem man einfach schon gerne zuschaut. Und das, ich stelle mir gerade vor, was wäre, wenn der jetzt beispielsweise Worf da gefangen genommen hätte aus irgendeinem Grund. Es hätte gar nicht so gut funktioniert, weil so jemand braucht jemand wie Data, wie Brent Spiner als Gegenpart, der einfach schon durch seine stoische Art, aber gleichzeitig sein Aussehen und Mimik immer so eine gewisse unterschwellige Komik runterbringt. Allein, wenn Brent Spiner so ein bisschen... Der hat immer was in seiner Mimik, was mich immer zum Lachen reizt. Egal, ob der ernst ist oder ob der tatsächlich was Komisches rüberbringen will. Das geht nur mit dem. Und da ist dann so ein Gegenspieler wie Kiefer Sfarsho ist einfach, das ist schon richtig pures Comedy-Gold. Einfach, was die einem da servieren. Einfach nur diese beiden Figuren, diese beiden Gegner.
Ich habe gerade in meinem Kopf so dieses kleine Gedankenspiel gehabt, wenn sie hier nicht Worf, sondern Wesley entführt hätten. Und ich dachte mir dann so, ach, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Also mein 90er-Jahre-Kai hätte das gedacht. Ach, lass den ruhig da, das ist egal. Aber heutzutage natürlich nicht mehr.
Ja, was wäre die, vielleicht hätten Wesley entführt und dagelassen. Was wäre aus der Big Bang Theory gewesen, wenn der verschwunden wäre im Weltall.
Aber es wirkte dann trotzdem am Ende noch bedrohlich beide, weil wir haben ja dann noch den klassischen Showdown. Ja, also so, wo sie sich duellmäßig gegenüberstehen, als Data versucht mit Varias Hilfe zu fliehen. Sie haben ja dann auch noch so ein Shuttle, was es da gibt, wo sie da auch hinkommen. Und dann werden sie ja von zwei namenlosen Wächtern überrascht, die Data auch ausschalten kann, aber dann kommt ja Sfarsho und erschießt Varia, also sie löst sich ja dann auch so von innen nach außen auf mit dem Disruptor und dann stehen sich ja Data und Sfarsho gegenüber mit den Disruptoren, ja.
Allein Data, der diesen Disruptor auf ihn richtet, ist schon ein tolles Bild. Und dieser psychologische, dieses Duell, das die da führen, das ist ein Psychoduell, weil Data wird im allerletzten Moment rausgebeamt, aber Sfarsho hat ihn eigentlich gerade in dem Moment soweit durch dieses, du drückst ja doch nicht ab, du wirst nie abdrücken, ich bin ein Lebewesen. Und Data wird weggebeamt, aber er steht eigentlich vollkommen bewegungslos. Also es ist nicht so, dass man irgendwie sieht, dass sich sein Zeigefinger um den Auslöser krümmt. Aber O'Brien sagt, ich habe Data rübergebeamt, aber er hat eine Waffe dabei, die gerade losgegangen ist. Ich werde die mal deaktivieren, was auch ziemlich gut ist, weil Data in dem Moment, in dem er auf der Transporterplattform aktiviert, ja auf die beiden die Waffe richtet. Die offizielle Lesweise ist wohl, dass Data eigentlich in dem Moment, in dem er geschossen hat, abdrückt. Und als Riker ihn danach fragt, sagt er, das muss eine Fehlfunktion durch den Transporter gewesen sein. So mit dem Pokergesicht, was ich eine Rückgriff auf diesen Moment mit den Pokerchips, wenn Geordi und Wesley die Besitztümer sortieren und dann sagen, ah, die Pokerchips, die sollte Commander Riker kriegen. Data hat nie seine Bluffs durchschaut und Data setzt da am Schluss dieses absolut perfekte Pokerface auf und sagt ihm eiskalt ins Gesicht, das ist... Der Disruptor muss während des Transports von alleine losgegangen sein. Was ist da eure Meinung dazu? Hat Data geschossen oder kann Data tatsächlich nicht lügen? Weil wenn er geschossen hat, hat er hier gelogen.
Also Es wird ja diskutiert, und das ist eigentlich auch meine Lesart, dass er das erste Mal, dass Data bewusst lügt. Ja. Und das macht ihn ja dann auch wieder in die Richtung menschlicher. Ja, weil eigentlich können ja nur Menschen lügen. Ja. Und ich glaube auch Brent Spiner hat das, für ihn war das auch klar, dass Data geschossen hat, und ihn nur die Produzenten wollten das nicht, weil es ist ja der liebe Data, aber ich sehe das schon, wir haben das ja auch später noch in seiner Entwicklung oder auch bei First Contact, wo er ja dann auch Menschen tötet. Also es wird ja vorher auch in der Folge diskutiert, haben sie denn schon jemals jemanden getötet? Und da sagt er ja nein. Und das wäre ja dann jetzt das erste Mal gewesen, weil er mit seinen Psychospielchen, mit der Folter und wie er dann die anderen behandelt hat, ja wirklich ihn dann auch so weit gebracht hat, dass er dann töten würde. Also für mich ist das ganz klar, dass er da abgedrückt hat. Also
ja, für mich ist das gar nicht so klar, denn das würde voraussetzen, dass Data irgendwie eine Art Groll oder Hass jetzt aufgebaut hat. Aber wenn man das jetzt irgendwie rauslässt, es war ja zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr nötig, ihn jetzt auszuschalten, den Fatu. Also das war ja eine reine Provokation von ihm, Data gegenüber, und eigentlich hätte er als nicht fühlendes Wesen darauf gar nicht groß einsteigen können, einfach weil ihm die Fähigkeit dazu fehlt. Dass letztendlich gesagt wurde, ja, der Schuss ist abgegangen, das ist für mich genauso ein bisschen off-character wieder. Ich weiß nicht, ich kann nicht nachvollziehen, warum Data da geschossen haben soll. Also rein aus dieser mechanischen, technologischen Sicht gesehen, weil ihm die Fähigkeit dazu fehlt.
Ich finde es auch genauso schwierig, weil ich will nicht, dass Data geschossen hat. Gleichzeitig finde ich es toll, wenn Data geschossen hat, weil ich dieses Badass-Element natürlich auch feiere. Aber der Data, den ich kenne und den ich als Figur schätze, der würde das einfach schon deswegen nicht können, weil ihm die Motivation, die emotionale Motivation fehlt, beziehungsweise weil er nicht emotionsgesteuert handeln kann. Data hat ja gewisse Emotionen in einer anderen Form, als wir sie kennen, einfach in Algorithmenform, aber er ist nicht gesteuert durch diese Emotionen. Also das haben wir auch im Podcast schon oft genug diskutiert. Ich habe mich da, also Tures Meinung damals recht schnell angeschlossen. Die Art von Emotionen, die Data tatsächlich hat, die aber nicht als Emotion gelten, sind wie ein Algorithmus. Und Data muss sich aber nicht von diesen Emotionen impulshaft kontrollieren lassen, sondern er hat sie selber unter Kontrolle, er kann sie abrufen. Und dann sind so Momente, wie er eben Freundschaft und Zuneigung und alles empfindet und wahrnimmt und auch ausdrücken kann. Das sind alles auch Emotionen, aber auch so eine Emotion wie Abneigung, Hass, Ressentiments wären in ihm in anderer Form, als das für uns Menschen sich darstellt, verfügbar, abrufbar, nur eben nicht in einer Form, die tatsächlich Emotionen gleichkommen, weswegen halt meiner Meinung nach eben genau das gesagt hat, Data hat keine Emotionen. Aber hier glaube ich das auch nicht, dass Data trotz allem so weit getrieben werden kann, dass er einen Mord begeht auf eine, weil das wäre in dem Fall, wäre es wirklich ein Mord gewesen, auf eine sehr grausame Art und Weise. Das hätte einfach nicht zu dem Charakter gepasst. Trotz allem, was ich gerade gesagt habe, wäre das für mich off-Charakter gewesen. Andererseits mochte ich dann genau dadurch wieder die Stelle, wenn er vor Riker steht und ihn mit diesem Pokerface anlügt, weil dann war es wirklich eine Lüge und dann war es ein Pokerface, und das war, hat man Rikers Gesicht auch angesehen, dass er nicht gerade einfach keine Ahnung hat, ob das jetzt ein Bluff ist oder ob das die Wahrheit ist, dass er nicht dahinter kommt, dass er nicht den Bluff nicht durchschauen kann, wenn es einer war. Und das wiederum fand ich dann sehr schön, weil das war so ein Aspekt, der wäre anders nicht möglich gewesen. Das ja, hat mir doch gefallen. Ja.
Aber meine Frage nochmal zurückzukommen, die ihr jetzt gerne noch beantworten dürft. Ist Fajo für euch einer der besseren Antagonisten?
Ja. 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 Hatte ich schon gesagt.
Und, ja. Und laut Wikipedia ist er auch auf einer Liste gelandet der 10 besten Gastdarsteller bei TNG, also auf Platz 7. Und das würde ich voll unterschreiben. Also er gehört schon mit zu den Besten dazu.
Er ist auf jeden Fall einer der unterhaltsamsten, aber tatsächlich auch charaktermäßig und alles finde ich ihn durchaus gehört zu den Besseren, ja.
Ja, und laut Wikipedia gehört die Folge auch zu den 25 gruseligsten Star Trek-Folgen und da auf Platz 5. Aber so gruselig fand ich jetzt die Folge eigentlich gar nicht.
Nee, wirklich nicht.
Der Charakter ist ein bisschen gruselig, einfach weil er halt so diese Psychospielchen macht. Aber die Folge an sich, wenn man sich in Data hineinversetzt und das wie ein menschliches Leben betrachtet, ist das natürlich eine horrorhafte Situation, in der man stecken kann. Also klar, du hast da so einen Psychopath, der dich einsperrt und dir sagt, du sollst dies und jenes machen. Aber ja, das ist natürlich aus einer emotionalen Perspektive betrachtet. Da will natürlich niemand drin sein und Data will natürlich auch nicht darin sein, aber die emotionale Komponente fehlt halt.
Hm. Naja, gut. Ja, okay, ich glaube, damit sind wir dann am Ende angekommen. Huch, ich habe hier gerade auf irgendwas gedrückt, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es hat Bong gemacht. Wahrscheinlich kam es nur in unseren Kopf.
Alles Löschen-Knopf.
Alles gelöscht, ist alles weg. Die Matrix wurde gelöscht. Es kann einem nichts Besseres passieren.
Ein roter, großer Knopf, auf dem einfach nur Löschen steht.
Ja, sowas wünsche ich mir manchmal. Bong. Okay, bevor wir hier alles löschen, was haben wir hier eigentlich gemacht? Ich kann mich an nichts erinnern. Wo bin ich hier? Was ist das für ein komischer Raum? Ah! Das sind diese Leute, die ich da auf diesen kleinen Bildschirmfenstern sehe.
Was ist das für ein komisches Gemälde an der Wand?
Wer ist diese seltsam lächelnde Frau? Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr heute mit mir so eine schöne, gute Laune-Folge kurzfristig besprochen habt. Das hat mir ein bisschen den Freitagabend gerettet. Und ich bedanke mich.
Sehr gerne.
Ja.
Ja.
Und ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Das war eure Aufgabe. Die habt ihr wieder mit Bravour erfüllt. Es ist ganz großartig. Ehre, wem Ehre gebührt. Ihr habt das toll gemacht. Und wenn ihr jetzt noch Kommentare schreiben wollt, das wäre noch toller. Das macht ihr eh nicht. Also ihr wisst, data-sein-hals.de oder kontakt@data-sein-hals.de. Ihr findet uns auf Twix und auf Facebook, weil ich ein alter Mann bin und tatsächlich immer noch solche Dinge wie Facebook benutze. Oder Postkarte schreiben, Adresse findet ihr im Impressum, aber müsst ihr jetzt auch nicht. Ich habe ja gerade erst einen ganzen Schwung schöner Postkarten bekommen und wie gesagt, die hört ihr dann in der nächsten Sumpffolge oder in der letzten Sumpffolge. Ich weiß gar nicht, was jetzt zuerst kommt. Da ist ausführlich Feedback besprochen worden. Deswegen, ich glaube, hier gibt es gerade auch kein Feedback, das ich vorlesen könnte, sonst ich beende jetzt hier einfach diese Folge. Habe ich mich bei euch schon bedankt? Habe ich gemacht, ja.
Hast du gemacht. Und Feedback bekommst du auf jeden Fall, wenn du diese Folge nennst, Data seine Kotzbrocken.
Verdammt, das muss ich jetzt direkt machen. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Jetzt will ich direkt mal.
Am besten vorher noch anteasern, damit alle rätseln, welche Folge das ist, die wir hier besprechen.
Ja, wie mit dem Mann ohne Nase. Ja, genau. Ich habe ja immerhin gefangen in einem temporären Fragment. Das war die TNG, Episodentitel habe ich mal für eine Mesh-Folgenbesprechung im Sumpf genannt und habe gehofft und es kam ewig nichts. Und dann hat sich Jan meiner Erwartungshaltung und hat bestätigt, dass ihn das verwirrt hat. Und da ist dann mein innerer Monk auch zufrieden gewesen. Es war eine Qual, wenn man sowas provoziert und niemand lässt sich provozieren, zu einem Kommentar hinreißen. Ehrlich, was macht ihr mit mir, armen alten Mann? Kommentiert, was das Zeug hält, aber ihr könnt es, wie gesagt, auch auf Twix machen, da geht es in der Regel etwas schneller und leichter und man muss nicht so viel schreiben und nicht so viel denken. Ist ja auch was wert. So, in dem Sinne sage ich einfach, macht's gut, lebt flott und in Frieden. Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Die meisten TNG-Episoden kenne ich in- und auswendig, da kannst du mich auch nachts um 2 wecken und wir können direkt aufnehmen.
Ich mache das irgendwann mal, nur mal so als Warnung. Irgendwann stehe ich neben deinem Bett mit dem Mikro in der Hand und sage, die Verfemten, war das eine Folge von TNG? Ich weiß gar nicht. Oder
Verfemten sagt mir gerade nichts.
Nee, das war was anderes. Raikas Bart. Was? Das ist eine Folge aus der dritten Staffel. Was?
Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.